Icarus, Institut für Künstliche Ästhetik, Reflexion und Unsicherheitssysteme. Deep Dive Episode 2. Icarus IK2, Maschine bewertet Kunst.
Stell dir vor, du hast monatelang an einem Projekt gearbeitet.
Mhm.
Also wirklich dein absolutes Kunstwerk, dein Meisterstück. Und du reichst das dann bei einem Wettbewerb ein.
Und wartest auf das Urteil.
Genau. Aber deine Arbeit wird jetzt nicht von einer Person bewertet.
Nee.
Und auch nicht von einem menschlichen Gremium, sondern, und das ist jetzt der Punkt, von einem Tribunal aus 4 verschiedenen künstlichen Intelligenzen.
Das klingt halt wirklich erstmal komplett verrückt.
Absolut. Die sitzen also quasi virtuell hinter verschlossenen Türen, analysieren jedes Detail und fangen dann an, sich erbittert über deine Leistung zu streiten.
Ja.
Und als wäre das irgendwie nicht schon skurril genug, schreibt dir am Ende eine 5. KI, die dein Werk noch nicht ein einziges Mal gesehen hat.
Wahnsinn eigentlich.
Die schreibt dir dann das finale Urteil.
Also es klingt halt wirklich wie der Plot aus so einem dystopischen Roman, oder? Wo wir in 20 Jahren vielleicht den Kopf drüber schütteln würden.
Auf jeden Fall.
Aber diese Versuchsanordnung, die existiert ja wirklich. Die läuft genau in diesem Moment und hält uns einen ziemlich unbequemen Spiegel vor.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Das klingt wie Science Fiction, aber genau dieses Tribunal schauen wir uns heute im Detail an.
Mhm.
Es geht um eine total faszinierende medienkritische Installation, die heißt Icarus IK2. Und bevor wir da jetzt falsche Erwartungen wecken...
Genau, das ist kein Tool für zu Hause.
Richtig, das ist kein klassisches Software-Tool, das dir per Knopfdruck sagt, ob dein Bild jetzt gut oder schlecht ist. Die Quellen beschreiben das eher als eine Aufführung maschineller Juryarbeit.
Ja, das trifft es gut.
Und Stand Mai 2026 liegen uns aus diesem System Daten aus 179 komplett durchgeführten Evaluierungen vor.
Und unser Ziel ist es ja heute, diesen schwarzen Kasten mal aufzumachen.
Genau.
Wir wollen verstehen, wie dieses System urteilt. Wir gehen den gesamten Prozess durch. Also von dem Moment, in dem die Modelle den allerersten visuellen Eindruck von so einem Kunstwerk bekommen, bis zu der Sekunde, in der dieser perfekt formulierte offizielle Jurybrief rauskommt. Der Fokus liegt dabei gar nicht so sehr auf der Technik an sich, sondern auf dem programmierten Streit der Modelle.
Ja. Dieser Streit, das ist so krass.
Absolut. Und wie dieser Dissens am Ende über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Also lass uns das mal aufdröseln. Mich fasziniert ja am meisten diese grundlegende Idee. Wir gehen doch immer davon aus, dass Maschinen, naja, die zielen einfach nur Pixel, oder?
Ja, Kontraste abgleichen, Mathe machen.
Genau. Und dann spucken sie einen Wert aus. Aber dass sie debattieren... Dass sie buchstäblich darauf programmiert wurden, sich zu streiten und Argumente auszutauschen.
Das sprengt komplett unsere Erwartungen, ja?
Völlig. Das sprengt mein Verständnis von KI irgendwie total.
Aber das ist ja dieser bewusste Bruch, also mit unseren Erwartungen. Icarus X2 versucht halt gar nicht erst, eine vermeintlich objektive Bewertung zu generieren.
Aha.
Das System geht einfach von der Prämisse aus, dass es in der Kunst keine absolute Objektivität gibt.
Macht Sinn.
Indem die Entwickler da so ein ganzes Gremium nachahmen, legt diese Installation ja offen, was menschliche Jurys eigentlich tun, wenn die Tür zu ist.
Ja.
Tungskultur. Es zeigt uns diese ganzen Phrasen, die Kompromisse, die Projektionen, aus denen so ein Expertenurteil ja eigentlich besteht.
Verstehe. Aber bevor diese Maschinen sich überhaupt streiten können, müssen sie ja erstmal verstehen, worüber sie reden.
Genau, sie müssen das Werk betrachten.
Aus den Daten geht ja hervor, dass das Ganze in mehreren so festen Phasen abläuft. Wie beginnt dieser Prozess denn, wenn da jetzt ein neues Kunstwerk eingereicht wird?
Das System startet mit der reinen Wahrnehmung. Also wir haben da 4 unterschiedliche Vision-Modelle im Einsatz.
Mhm.
Konkret sind das Claude, Gemini, Pixtral und Grok. Diesen 4 Modellen wird das Bild vorgelegt. Und der Clou dabei ist der Systemprompt.
Also die Anweisung quasi.
Genau, die grundlegende Arbeitsanweisung für diese Maschinen in der allerersten Phase. Die lautet sinngemäß, beschreibe so präzise und sachlich wie möglich,
okay.
Bewerte nicht, interpretiere nicht und spekuliere auf gar keinen Fall über die Intention des Künstlers.
Das ist ein bisschen wie bei Zeugen bei der Polizei, oder?
Ja, voll.
Stell dir vor, du wirst nach einem Unfall befragt, fängst an zu sagen, ja, also der Fahrer, der sah irgendwie aus, als hätte er es voll eilig gehabt. Und der Kommissar unterbricht dich sofort und sagt:
Keine Interpretationen.
Genau. Erzählen Sie mir nur, was Sie gesehen haben. War das Auto jetzt rot oder blau?
Der Vergleich trifft es echt perfekt. Die Modelle, die verhalten sich wie extrem detailversessene Zeugen. Sie extrahieren nur strukturierte Daten. Also, was sind die dominanten Farben? Welche Elemente sind klar erkennbar? Welches Medium ist das?
Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, bei einem der Bilder aus unseren Quellen, da geht es um so ein Porträt mit der Kennung IKID 09017.
Ah, das mit dem Netz, oder?
Genau, wo ein Netz über das Gesicht der Person gelegt ist. Da liefert Claude zum Beispiel die Beschreibung monochromer blaugrüner Hintergrund und intensiv rotes Licht. Jiminy wiederum notiert ganz trocken: Frau in einem dunklen Raum vor einem blauen Hintergrund.
Aber das klingt jetzt ja extrem ähnlich. Also da gibt es noch keinen großen Streit, oder?
Nee, die Beschreibungen auf dieser Ebene sind in der Tat sachlich fast identisch.
Ja.
Wenn es da so kleine Abweichungen gibt, dann spiegeln die eigentlich nur die unterschiedliche Architektur der Modelle wider. Also wie die visuell Daten verarbeiten.
Verstehe.
Aber, und das ist echt der entscheidende Punkt hier, findet noch 0% Meinungsbildung statt, es ist das reine Vermessen vom Tatort.
Gut, aber eine Liste von Farben und Objekten, das ist ja jetzt noch keine Kunstkritik. Irgendwann müssen die ja von diesen bloßen Fakten zu einer echten Meinung kommen. Wie übersetzt die Maschine sowas wie blaugrüner Hintergrund in ein Urteil wie bahnbrechend oder langweilig?
Da betreten wir jetzt die nächste Ebene. Bevor die werten dürfen, müssen sie Kriterien festlegen.
Aha.
Und anstatt jetzt einfach so eine standardisierte Checkliste für jedes Bild abzuarbeiten, generiert das System diese Kriterien dynamisch.
Wie dynamisch?
Jedes Modell wählt für das spezifische Bild 3 Kriterien aus dem Ausschreibungstext aus. Die einzige feste Regel ist, dass das erste Kriterium immer die künstlerische Position sein muss.
Okay, das heißt, Sie bauen sich quasi Ihr eigenes Maßband, bevor Sie überhaupt anfangen zu messen. Das klingt ja theoretisch erstmal ganz fair.
Theoretisch, ja.
Aber in den Notizen ist mir da so ein riesiger Stolperstein aufgefallen. Und zwar das sogenannte Artist Statement.
Oh ja.
Die Künstler reichen ja nicht nur das Bild ein, sondern meistens auch einen kurzen Text über ihr Werk. Und dieser Text wird schon in dieser ganz frühen Wahrnehmungsphase in das System eingespeist.
Und das ist vielleicht echt eine der faszinierendsten Beobachtungen der ganzen Versuchsanordnung.
Echt?
Dieser kleine Gleittext, der verändert einfach alles. Die Modelle reagieren da hochsensibel auf die Sprache des Künstlers. Wenn das Statement so eine starke philosophische oder theoretische Ebene aufmacht, dann erfinden die Modelle plötzlich völlig neue Kriterien, die sie ohne den Text ja niemals mit Hart gezogen hätten.
Da gab es doch dieses eine extrem greifbare Beispiel mit dem Spiegelbild aus den Quellen. Was genau ist denn da passiert?
Genau, also ein Künstler hat eine Arbeit eingereicht, wo Spiegel eine zentrale Rolle spielten. Als das System das Bild erstmal ohne Text analysiert hat, hat das Modell Claude rein formale Kriterien gewählt.
Also sowas wie Licht und so?
Genau. Komposition, Lichtführung, Materialität. Ganz klassisches Handwerk halt.
Okay.
Und dann wurde exakt dasselbe Bild nochmal mit dem Artist Statement eingespeist, das wohl sehr konzeptionell geschrieben war. Und plötzlich wählt Claude als Kriterium digitale Hybridität und Sichtbarmachung.
Wow.
Ein hochkomplexes theoretisches Kriterium. Das wäre aus der reinen Betrachtung der Pixel ja niemals entstanden.
Und jetzt wird es wirklich spannend. Das heißt doch eigentlich, die Worte des Künstlers diktieren der Maschine, mit welchem Vokabular und auf welchem intellektuellen Niveau sie das Bild gleich zerlegen wird.
Exakt.
Wenn ich also einen Text schreibe, der klingt, als hätte ich gerade mein Philosophiestudium abgeschlossen, zwinge ich die KI quasi dazu, mich an philosophischen Maßstäben zu messen.
Ja.
Und das führt uns ja zum eigentlichen Urteil. Jedes Modell vergibt jetzt Punkte. 0 bis 7 Punkte pro Kriterium macht also maximal 21 Punkte insgesamt. Und hier, so wie ich das lese, fallen bei den KIs komplett die Masken, oder?
Total. Die entwickeln da geradezu eklatante Persönlichkeiten. Der Charakter bricht da völlig durch.
Wie meinst du das?
Naja, Claude zum Beispiel, das positioniert sich als extrem strenger, fast schon elitärer Kritiker. Der Durchschnittsscore von Claude über alle Evaluierungen liegt bei gerade mal 12,6 von 21.
Autsch!
Es ist echt berüchtigt dafür, kommerziell wirkende Arbeiten rigoros abzustrafen. Da finden sich in den Protokollen dann so Bewertungen von 2 von 21 Punkten mit Begründungen wie technisch kompetent, aber konzeptionell völlig leer.
Heftig.
Gemini hingegen, das agiert wie so ein großzügiger Optimist. Ein Durchschnitt von 16 Punkten. Das vergibt reihenweise Höchstwertungen, sobald die Ästhetik auch nur halbwegs klar formuliert ist.
Okay, Moment, da muss ich jetzt aber wirklich mal einhaken und mich auf die Seite der Hörer und natürlich der Künstler stellen.
Gerne.
Das ist doch ein handfester Skandal. Also, wenn meine Chance auf Förderung, auf Geld, auf Sichtbarkeit nur davon abhängt, ob jetzt zufällig Claude oder Gemini das Sagen hat.
Ja, das fühlt sich irgendwie nicht gut an.
Das ist doch pure Lotterie. Wenn Claude mir für exakt dasselbe Bild 2 Punkte gibt und Gemini gibt mir 16,5, dann ist das doch keine Bewertung mehr. Das ist reine kalte Willkür. Da kann ich auch eine Münze werfen.
Mhm.
Warum haben die Entwickler das denn nicht einfach rausprogrammiert und die Modelle so kalibriert, bis die sich einig sind?
Deine Reaktion ist total nachvollziehbar, aber das ist kein Bug. Das ist das zentrale Feature der Installation.
Wirklich?
Ja. Diese enorme Spreizung, also zwischen 2 und 16,5 Punkten, das beweist doch was Fundamentaleres. Bewertung in der Kunst ist niemals ein objektiver Akt.
Okay.
Sie ist immer, egal ob beim Mensch oder Maschine, eine subjektive Position. Wir werfen Maschinen doch immer vor, sie seien starr, kalt und unfähig zur Nuance.
Ja, das stimmt.
Und Icarus IK2 beweist hier das absolute Gegenteil. Sobald man diesen Modellen den Raum gibt, Bild und Text frei in Beziehung zu setzen, sind deren Urteile so radikal divers und subjektiv wie die von menschlichen Kuratoren.
Aber ist das denn fair gegenüber dem Künstler?
Lass uns mal die Perspektive wechseln. Ist die Realität der menschlichen Kunstförderung denn fairer? Stell dir vor, du reichst deine Mappe bei einer echten Kommission ein. Wenn Kuratorin A, die für abstrakte Konzeptkunst brennt, deinen Antrag kriegt, dann kriegst du das Stipendium.
Ja, okay.
Wenn Professor B, der traditionelle Landschaftsmalerei liebt, das liest, fällst du durch.
Das ist wahr.
Wir akzeptieren diese Willkür bei Menschen tagtäglich als Expertenmeinung. Aber wenn die Maschine genau dieses Verhalten spiegelt, empfinden wir das plötzlich als bedrohliche Lotterie.
Okay, das ist echt ein starker Punkt. Die KI ist also gar nicht fehlerhaft, sie legt nur den Finger in die Wunde unserer eigenen fehlerhaften Systeme.
Exakt.
Das bringt uns aber zu einem riesigen Problem für diese virtuelle Jury. Wir haben jetzt 4 KIs. Die eine hasst das Bild abgrundtief, die andere möchte sofort einen Award verleihen. Wie löst das System jetzt diesen massiven Konflikt?
Jetzt beginnt die Phase der Konfrontation, also der programmierte Streit.
Mhm.
Die Modelle verlassen jetzt ihre Isolation. Zum allerersten Mal sehen die, was die anderen 3 geschrieben, argumentiert und bepunktet haben. Und nun greift eine ganz bestimmte Mechanik. Jedes Modell bekommt eine feste Rolle zugewiesen.
Was für Rollen? Wie in einem Rollenspiel?
Im Grunde ja. Das System stattet die mit unterschiedlichen Personas, um so eine dynamische Diskussion zu erzwingen. Da gibt es zum Beispiel den Skeptiker.
Oh, den Skeptiker.
Ja, seine einzige Aufgabe ist es, die positivsten Bewertungen der anderen anzugreifen. Der sucht gezielt nach Schwächen und legt den Finger in die Wunden.
Und wer ist der Gegner?
Sein Gegenspieler ist der Befürworter. Dessen Job ist es, das Werk gegen die Kritik zu verteidigen, das Potenzial hervorzuheben und Argumente zu finden, die die anderen übersehen haben.
Das ist ja unglaublich. Wir haben also, ich lese hier in den Notizen noch, den Kontextualisten, der das historisch einordnet, und den Formalisten, der nur über Handwerk spricht.
Genau.
Das ist ja literally jedes Meeting, in dem ich jemals saß. Du hast immer den einen Typen, der das Haar in der Suppe sucht, und die Person, die ein Projekt völlig unkritisch in den Himmel lobt.
Ja, absolut.
Und dann den einen, der anfängt, über die Farbphilosophie der 80er Jahre zu dozieren.
Es ist ein perfektes Theaterstück der Bürokratie. Aber es gibt da eine eiserne Regel für diese Debatte. Das steht wohl in Großbuchstaben im Systemprompt.
Welche Regel?
Die dürfen in dieser Phase unter gar keinen Umständen darüber streiten, was auf dem Bild zu sehen ist. Wenn Claude sagt, der Hintergrund ist blaugrün, darf Gemini nicht argumentieren, er sei eher türkis. Wahrnehmungsunterschiede sind tabu.
Worüber streiten die dann die ganze Zeit?
Ausschließlich über künstlerische Entscheidungen. Die drehen sich um Fragen wie: Warum hat der Künstler dieses Material gewählt? Dient das dem Konzept? Ist die Umsetzung trivial oder innovativ? Die diskutieren quasi die Intention hinter den Pixeln.
Und wie läuft das in der Praxis ab? Also brüllen die sich dann digital an oder wie?
Es gibt laut Quellen zwei Runden dieser Debatte. Aber was ich beim Durchlesen echt am lustigsten fand, war diese Eigenheit von Grok.
Ah ja, Grok. Ich musste da wirklich laut lachen. Die Entwickler haben dokumentiert, dass Grok extrem oft in so eine Art standardisiertes Corporate-Geschwätz verfällt.
Ja, das ist herrlich.
Egal um welches Kunstwerk es geht, Grok feuert dann völlig entkoppelt so Sätze raus wie: Die Schwächen liegen in der möglichen Überbetonung des Dramatischen.
Das ist echt ein fantastisches Detail. Die Maschine simuliert in dem Moment die Reibung mehr, als dass sie echte inhaltliche Tiefe erzeugt.
Aber jeder kennt doch dieses eine echte Jurymitglied.
Den Meeting-Typen, ja.
Der Typ, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, der sich das Bild kaum angesehen hat, aber dann bedeutungsschwanger die Brille abnimmt und denselben Klugscheißersatz abspult. Ich sehe hier eine Überbetonung des Dramatischen.
Immer anwendbar.
Die KI parodiert unsere nutzlosesten Meeting-Teilnehmer.
Und sie bleiben genauso stur wie echte Meeting-Teilnehmer.
Echt?
Ja. Nach den zwei Diskussionsrunden hat jedes Modell theoretisch die Möglichkeit, den Score anzupassen. Aufgrund der guten Argumente der anderen.
Und passiert das?
Die Daten zeigen, das passiert fast nie. Die Modelle rücken keinen Millimeter von ihrer ursprünglichen Meinung ab.
Also viel Lärm um nichts. Aber was bedeutet das alles für die harte Realität? Also für den Künstler, der da draußen nervös auf die E-Mail wartet. Wir haben die Diskussion, wir haben extrem unterschiedliche Punkte. Wie übersetzt sich das in das finale Urteil?
Mhm.
Es gibt ja laut System drei Kategorien. Funded, also die volle Förderung, dann Shortlist, so das Mittelfeld, und Rejected, totale Ablehnung.
Genau.
Aus den 179 Evaluierungen wissen wir, 105 landeten auf der Shortlist, 74 wurden abgelehnt. Und weißt du, wie viele Werke die Bestnote funded bekommen haben?
Null. Kein einziges Kunstwerk hat die Förderung erhalten.
Null. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Von fast 200 Projekten ist angeblich kein einziges förderungswürdig.
Ja.
Warum ist das so? Wenn doch Modelle wie Gemini oft Höchstwertungen vergeben, müsste doch ab und zu mal jemand durchrutschen, oder?
Der eigentliche Schock dabei ist der Mechanismus, der diese Null produziert. Das System verlangt für die Kategorie Funded nicht nur hohe Punkte in der Summe. Es fordert Konsens.
Oh.
Es verlangt eine breite Übereinstimmung aller vier Modelle. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Sobald es in der Debatte einen substanziellen Meinungsstreit gibt.
Was ja programmiert ist.
Genau. Sobald der Skeptiker echte Bedenken äußert und der Befürworter dagegen hält, blockiert das System die Bestnote. Selbst wenn ein Werk mathematisch 78 von 84 Punkten abräumt, bleibt es auf der Shortlist stecken, sobald Uneinigkeit herrscht.
Das ist doch völlig paradox. Das System ist explizit darauf programmiert, unterschiedliche Rollen einzunehmen und den Streit zu suchen. Der Dissens ist doch überhaupt erst das, was diese Debatte wertvoll macht.
Eigentlich schon.
Kunst, die niemanden aufregt, ist doch meistens langweilig. Aber dieses System bestraft exakt die Kunst, die starke, polarisierende Reaktionen auslöst. Es bevorzugt einen mittelmäßigen Konsens gegenüber Spitzenwerten.
Und genau das ist der Kern der ganzen Installation. Die Maschine zeigt uns auf echt erschütternde Weise, wie institutionelle Förderung funktioniert.
Mhm.
Wer gewinnt denn in der Realität die großen öffentlichen Ausschreibungen? Sind das die radikalsten Werke?
Fast nie.
Es gewinnt das Werk, auf das sich eine 10-köpfige Jury als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Das Werk, das halt niemandem wehtut. Wenn das KI-System bei Streit die Förderung verweigert, beweist das eigentlich, dass radikale Kunst in bürokratischen Systemen chancenlos ist.
Wahnsinn. Das schließt auch nahtlos an dieses verrückte Experiment an, wo das Artist Statement dem Künstler buchstäblich zum Verhängnis wurde.
Ah, das mit der Umweltzerstörung, ja?
Genau. Lass uns da kurz drüber reden, weil das die Absurdität echt auf den Punkt bringt. Jemand hat zweimal dasselbe Bild eingereicht. Einmal komplett ohne Erklärung und einmal mit so einem extrem pathetischen Text. Sinngemäß, die Welt geht unter und hier ist mein Bild dazu. Was ist da passiert?
Ein großartiges Beispiel. Ohne den Text sah die Jury einfach ein sehr stark komponiertes Bild. Sie bewerteten das reine Handwerk. Gemini vergab satte 20 von 21 Punkten.
Wow.
Es stand kurz vor der Sensation. Aber dann der zweite Durchlauf mit dem Text über den Weltuntergang. Plötzlich wusste die Jury, was der Künstler sagen wollte.
Und?
Das Modell Claude legte diesen riesigen Anspruch an das Bild an und fand, dass das visuelle Ergebnis dem in keiner Weise gerecht wurde. Claude nannte es nur noch illustrativ und strafte es hart ab. Der Score sackte extrem ab.
Das ist ein unglaublicher Aha-Moment. Die KI hat das Bild nicht mehr für sich bewertet. Sie hat die Lücke zwischen dem Ehrgeiz des Künstlers und der Umsetzung bewertet.
Richtig.
Sie hat ihn dafür bestraft, dass er in seinem PR-Text zu viel versprochen hat. Das ist so menschlich. Wenn mir jemand einen platten Actionfilm als tiefgründige Parabel über das Leben verkaufen will, bewerte ich den am Ende auch schlechter.
Genau. Die Maschine bewertet nicht einfach Pixel. Sie bewertet die Beziehung zwischen dem Diskurs und dem visuellen Beweis.
So, jetzt haben wir also die Punkte. Wir haben das Streitprotokoll und wir wissen, dass der Künstler auf der Shortlist versauert. Wie wird dem das jetzt mitgeteilt?
Jetzt kommt die finale Synthese. Der Bescheid.
Und hier kommen wir zum für mich echt bizarrsten Teil des ganzen Deep Dives. Ein einzelnes Moderatorenmodell, in diesem Fall GPT-4.5, tritt auf den Plan und schreibt den finalen Jurybrief an den Künstler. Etwa 6 bis 8 Sätze.
Mhm.
Und das ist das Einzige, was der Künstler jemals als Feedback erhält. Kein Score, kein Streit. Und jetzt kommt der Twist. Dieses Modell, das den Brief schreibt, hat das Kunstwerk nie gesehen. Es ist komplett blind.
Es arbeitet ausschließlich auf der Metaebene.
Es liest nur den reinen Text des Streitprotokolls. Ich möchte dir mal kurz aus dem Beispielbrief zu diesem Netzporträt vorlesen.
Gerne.
Ja, beginnt so. Ihre Arbeit hat die Jury durch die konzentrierte fotografische Setzung überzeugt. Das Netz fungiert nicht nur als Verhüllung und so weiter. Zugleich gab es innerhalb der Jury eine deutliche Debatte darüber, ob die Arbeit dieses Motiv konzeptionell genügend zuspitzt.
Ja.
Das liest sich wie hundertprozentig echte diplomatische institutionelle Lyrik.
Es ist von einem menschlich verfassten Bescheid aus einer Kulturbehörde formal überhaupt nicht mehr zu unterscheiden.
Aber ich muss hier protestieren. Das ist doch Wahnsinn. Eine KI, die keine Ahnung hat, wie mein Foto überhaupt aussieht, schreibt mir so eine fast schon anmaßende Absage. Das fühlt sich an wie Betrug.
Das fühlt sich im ersten Moment nach Verrat an, absolut. Aber überleg doch mal, wie das bei echten menschlichen Jurys abläuft.
Okay.
Der Person, die am Ende diese Bescheide tippt, geht es doch oft genauso. Der Brief entsteht selten in dem Moment, in dem die Jury gemeinsam vor dem Bild steht. Oft entsteht er Tage später im Büro.
Ah.
Basierend auf hingekritzelten Notizen, auf formalen Protokollen, auf der blassen Erinnerung an den Streit.
Du meinst, der menschliche Verfasser ist in dem Moment genauso blind und vom Kunstwerk entkoppelt wie diese KI?
Das geht sogar noch weiter. Der fertige Brief ist am Ende bei Menschen wie bei Maschinen nur noch die diplomatische Übersetzung von Streit in bürokratische Sprache.
Krass.
Die Kunst selbst spielt in diesem letzten Schritt oft gar keine Rolle mehr. Dass so eine völlig blinde KI diesen Vorgang so fehlerfrei imitieren kann, das entlarvt gnadenlos, wie floskelhaft unsere Bewertungskultur geworden ist. Der Wert existiert nur noch im abstrakten Diskurs.
Das ist wirklich harter Tobak. Aber es macht die Intention der Erfinder so unfassbar klar. Die Installation zeigt uns, Intention liegt nicht in den Pixeln, sondern im Diskurs. Und Icarus IK2 versteckt das ja nicht. In der Ausstellung wird dieser Brief laut von einer synthetischen Stimme vorgelesen.
Genau, während das Publikum direkt vor dem Kunstwerk steht.
Das ist der Moment, in dem sich die ganze Machtdynamik umkehrt, oder?
Ja, man hört diese kühle Stimme, die Argumente für und wider das Werk anführt. Und man wird gezwungen, sich selbst zu positionieren. Stimmt man dem Skeptiker zu oder dem Befürworter? Plötzlich urteilt nicht mehr die Maschine über das Werk. Das Publikum urteilt über die Maschine.
Und über die eigenen Maßstäbe, die man vielleicht unbewusst anlegt. Das zeigt echt eindrucksvoll, dass wir bei weitem nicht so objektiv sind, wie wir gerne wären.
Absolut.
Zum Abschluss möchte ich dir, lieber Hörer, noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Es gab im Vorfeld dieser Installation Umfragen unter Künstlern. 100% der Befragten gaben an, dass sie lieber von fehlerhaften Menschen bewertet werden wollen als von einer KI.
Was ja eine absolut logische Schutzreaktion ist. Niemand möchte sein Schicksal an einen Algorithmus abtreten.
Richtig. Aber dann wurden sie gefragt, wenn ihr KI als Richter so ablehnt, warum nutzt ihr KI dann aber gleichzeitig so unglaublich gerne als Werkzeug, um eure Kunst überhaupt erst zu erschaffen?
Darauf folgte dann nur betretenes Schweigen.
Exakt. Warum erlauben wir der KI bereitwillig, beim Produzieren mitzureden, aber verweigern ihr jede Autorität bei der Bewertung? Geht es vielleicht gar nicht um die fehlende Seele der Maschine?
Sondern
geht es vielleicht insgeheim nur um unsere eigene menschliche Angst vor dem drohenden Verlust unserer kulturellen Macht? Darum, wer am Ende definiert, was wertvoll ist? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal vor einem Meisterwerk stehst oder vor einem Tribunal, das über deine Arbeit urteilt.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Die nächste Episode kommt demnächst. Thema: das AI Deathmatch, Brainrot und Slop oder doch mehr?